Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete.
Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen.
Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde alle öffentlichen gewählten Ämter, die ich bisher innehabe, jetzt zurückgeben.
Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Ohne ein gutes Mannschaftsspiel kann man nicht erfolgreich arbeiten.
Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, es muss aufhören mit dieser Beschädigung von Porsche. Deswegen war für mich klar, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen.
In der Absicht, mein Land und meine Partei davor zu bewahren, mit meinem politischen Fehler identifiziert zu werden, werde ich mein Amt als Ministerpräsident und meine Funktionen in der SPD aufgeben.
Rücktritte prominenter Personen, egal ob sie überraschend kommen oder lange angebahnt, haben immer etwas Spektakuläres. Gerade dabei waren Willy Brandt, Michel Friedmann, Oskar Lafontaine, Porsche Wiedeking und Björn Engholm. Sie und alle anderen fokussieren den Blick der Öffentlichkeit für einige Momente, legen Emotionen frei und sind sogar manchmal erfrischend ehrlich. Fast eine angenehme Abwechslung von gestanzten und absehbaren Statements. Das mag ein Grund sein, warum Öffentlichkeit und Medien sich so oft da kaprizieren. Ganz sicher beweist es, dass Prominente aus welchem Bereich auch immer durchaus von vielen Menschen wahrgenommen, sie nicht selten zur Projektionsfläche eigener Unzulänglichkeiten werden. Scheitern sie, freuen es einige, andere bedauern es zutiefst. Deshalb wollen wir heute bei HR2 Kultur der Tag auf den Untergang von sogenannten Lichtgestalten der Öffentlichkeit schauen. Anlass ist der Rücktritt von Margot Kessmann. Zuerst ein kurzes Porträt der ehemaligen Bischöfin von Sabine Goos.
Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand.
Ein Satz, der wie kein anderer für Margot Kessmann steht. Sie hat damit ihre bewegende Rücktrittserklärung beendet und sie hat damit bei ihrem ersten großen Auftritt als EKD-Ratsvorsitzende bei der Trauerandacht nach dem Selbstmord von Fußballtorwart Robert Enke getröstet. Sie hat dieses Gottvertrauen auch nach ihrer Krebsoperation vor 3 Jahren formuliert.
Also für mich hat sich Glaube da auch bewährt. Glaube ist für mich nicht nur etwas für gute Zeiten, sondern gerade für die schweren Zeiten, dann zu wissen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das war für mich ein ganz entscheidendes Grundgefühl.
Der erfolgreiche Kampf gegen die Krankheit hat Margot Kessmann geprägt. Und die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst führte zu einer wichtigen Lebensentscheidung. Im Mai 2007, ein halbes Jahr nach ihrer Genesung, gab sie die Trennung von ihrem Mann bekannt.
Es ist sicher so, dass ich persönlich nicht den Mut zu einer Trennung, jedenfalls nicht im Bischofsamt gehabt hätte, wäre mir durch meine Erkrankung nicht so klar geworden, dass ich Entscheidungen fällen muss und dass mit Blick auf die Endlichkeit des eigenen Lebens es auch wichtig ist zu fragen, wie will ich leben, wie will ich glaubwürdig leben und was sind die wichtigen Entscheidungen, die ich dazu zu fällen habe.
Eine Bischöfin, die sich scheiden lässt. Für manch konservative Christen ein Schock. Aber für viele sind es gerade diese Brüche in ihrem Leben und der ehrliche Umgang damit, die ihr Sympathie und Popularität bringen. Einer charismatischen Theologin mit beeindruckender Biografie. Tochter eines Tankwarts, Doktorin der Theologie, 4 erwachsene Töchter, Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages und mit 41 Jahren Bischöfin der größten deutschen Landeskirche. 10 Jahre später Ratsvorsitzende der EKD.
Ich denke schon, dass Menschen sich auch danach sehen, sich identifizieren zu können mit jemandem, der wie sie selber im Leben Brüche kennt. Ich kenne fast kein Leben, das wirklich perfekt und glatt ist.
Glatt oder gar geschmeidig, das wollte die neue Ratsvorsitzende auf gar keinen Fall sein. Klar und deutlich bezog sie in ihrer Dresdner Neujahrspredigt Stellung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan.
Nichts ist gut
in Afghanistan.
Ein Satz, der tagelang Schlagzeilen machte und Margot Käßmann spüren ließ, wie sehr sie als Leitfigur für 25 Millionen Protestanten unter Beobachtung steht. Bei ihrer Neujahrsansprache im Kloster Loccum wurde deutlich, wie sehr ihr diese Kritik unter die Haut ging.
Die Anfragen der letzten Tage haben mich, das muss ich ehrlich sagen, doch ziemlich befremdet. Weil sie eine Kultur auch in Frage stellen, in der es möglich sein muss, in aller Freiheit Fragen zu stellen, auch als Frau der Kirche.
Nach der Autofahrt unter Alkoholeinfluss war für sie klar, dass sie eine derartige Situation nicht noch einmal durchstehen würde. Zu angreifbar, zu beschädigt in ihrer Autorität nach dem Fehler. Gradlinig wie immer in ihrem Leben die Konsequenz. Der Rücktritt von allen Ämtern. Der ganz große Bruch in ihrem Leben. Margot Käßmann bleibt Pastorin der Hannoverschen Landeskirche. Möglich, dass sie irgendwo im Ausland als Theologieprofessorin lehren wird. Damit hatte sie schon früher geliebäugelt.
Sabine Goos berichtete, der Rücktritt von Frau Käßmann, sagen einige, wäre die Fortsetzung ihres konsequenten Lebensweges. Lothar Bauernochse von der hr-Kirchenredaktion fragte ich vor unserer Sendung, ob das stimmt.
Ja, ich habe das tatsächlich auch so gehört und gesehen gestern, dass das eine sehr persönliche und in Margot Käßmann selbst in ihrer Person begründete Entscheidung war. Es hatte ja gestern Morgen durchaus ganz andere Signale gegeben aus Kirchenkreisen. Da war richtig so ein bisschen Aufatmen, nein, sie wird es wohl durchhalten. Aber dann eben erst der Termin und dann die Erklärung. Und sie hat da zwei Argumente gebracht, die tatsächlich wirklich Margot Käßmann-Argumente sind. Das eine, dass sie gesagt hat, ich habe da nicht mehr die Freiheit, ethische und politische Positionen so zu vertreten, wie ich das für notwendig erachte. Und das Zweite, sie hat gesagt, ich habe so viel gelesen in den letzten Tagen, es ist auch eine Frage der Selbstachtung. Und man muss auch wissen, dass sowohl nach der Krebserkrankung, aber auch gerade im Blick auf die Reaktion, die sie nach ihrer Scheidung erfahren hat, wo sie immer gesagt hat, das Schlimmste war eigentlich die Häme, die hinterher über mir ausgeschüttet wurde, dass sie gesagt hat, da gibt es Grenzen, das mute ich mir nicht mehr zu. Das waren für mich auch zusammengefasst in dieser Formulierung, mein Herz sagt mir ganz klar, das geht nicht mehr, eine Entscheidung von Margot Käßmann selbst.
Also ein Rücktritt war fast abzusehen bei dieser konsequenten Haltung.
Bei dieser konsequenten Haltung?
In dem Apparat.
Ja, genau. Ja, der Apparat, ich sehe das nicht so, dass sie irgendwie auch nicht augenzwinkernd zum Rücktritt gedrängt wurde. Da rätseln ja die Exegeten über diesen letzten Satz, der in der Erklärung des Rates ist, wir überlassen ihre Entscheidung. Alles, was ich gehört habe von denen, die auch dabei waren, die mitgehört haben bei dieser Telefonkonferenz, war, dass es an und für sich eine sehr vertrauensvolle, sehr zugewandte Atmosphäre war, wo alle, es ja tatsächlich diese 14 Ratsmitglieder gesagt haben, wir stehen dazu. Aber ich glaube, man hat da schon gespürt, für Margot Käßmann war es an dem Dienstagabend noch nicht ausgemacht, dass sie bleibt. Und dann haben die Leute gesagt, wir machen jetzt nicht wie ein Parteikader, du musst aber, sondern du kannst entscheiden und wir gehen mit.
Also die Frau ist authentisch, keine Frage, nur die Kirchenoberen mochten sie dann vielleicht doch nicht so ganz.
Dies sehe ich nicht so. Also wenn ich gerade nochmal zurückblicke auf die Wahl, man hat Margot Käßmann gewählt, gerade weil sie so ist, wie sie war. Also ist auch dieses Stichwort Personenkult, wollte man irgendwie jemanden Unauffälligeres haben? Nein.
Unauffälliger als Herr Huber?
Zum Beispiel, das ist ja der große Wandel innerhalb der evangelischen Kirche. Früher galt ja in der evangelischen Kirche, wenn du was werden willst, darfst du bloß nicht auffallen, weil dann kommen die Neider und dann heißt es, der will ja Karriere machen, das war tabu. Und dann kam einer wie Huber, der war das klar, der wollte Karriere machen und der war auch gut in den Medien, der war viel gefragt und es war ein richtiges Aufatmen unter den Protestanten. Endlich kommen wir auch mal in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit vor als eine Kirche, die interessant ist, die modern ist. Und dass Margot Käßmann in dieser Wahl gegenüber diesen männlichen Kollegen, die auch über Monate gehandelt waren, die aber wirklich eine andere Klasse waren, sie hat sie ja um Längen abgehängt, auch in der Präsentation. Das lag unter anderem daran, dass man genau gesehen hat, diese Margot Käßmann kann diese Medienpräsenz als Person, als Gesicht des Protestantismus fortsetzen.
Und da bin ich genau bei einem Moment, wo auch viele nachfragen. Hat sich die Frau auch selbst inszeniert? Wer in einem Verein ist, in einem Vorstand ist, wo die Mehrheit der Vorstandsmitglieder, ich sage das mal ein bisschen salopp, vielleicht eher trantütig sind und mehr auf die Altherrenrunde angewiesen sind, die in der Kneipe oder sonst wo stattfindet. Und dann kommt da eine Frau rein, die 51 Jahre ist, frisch, mobil, die versteht was von PR, die versteht auch was vom eigenen Marketing, die kommt da rein, die wirbelt den ganzen Laden durcheinander. Hat sie sich da selbst inszeniert?
Ich würde sagen, sie hat sich inszeniert, sie war sich jedenfalls ihrer Wirkung in den Medien bewusst und sie hat auch die Nähe zu den Medien gesucht, aber das war kein Fake oder nur ein Image, was sie da aufgebaut hat, sondern sie war es durchaus auch als Person. Also sie ist da nicht als Person verloren gegangen. Insofern ja auch die Interpretation, ja, dieser Schritt jetzt ist durchaus Konsequenz in ihrer Person, in ihrer Haltung. Sie hat sich insofern versucht, klare Konturen zu geben als die Bischöfin, also schon die Frau im Leitungsamt, im kirchlichen Leitungsamt, auch als die Frau, die in einer tiefen christlichen Spiritualität verwurzelt ist und aus dieser Verwurzelung sozusagen ein modernes Leben führt. Das ist schon etwas, das hat sie schon auch gepflegt.
Mhm. Religiöse Motivation selbst noch beim Rücktritt? Fragezeichen. Katholiken, und ich zitiere aus der Taz heute, Katholiken machen Fehler, Protestanten haben sie. Und zwar lebenslänglich, zumal wenn sie als Vorzeigeprotestanten gehandelt werden. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein interessanter Gedanke und ich glaube, es ist tatsächlich etwas daran.
Das hat was. Ne?
Das hat was. Mhm. Man spricht ja auch gerne von dieser protestantischen Selbstzerknirschung, immer mit schlechtem Gewissen rumzulaufen, obwohl ja nun Martin Luther eigentlich derjenige ist, der sagt, du musst es nicht mehr. Aber trotzdem haben die Protestanten eine gute Übung darin. Das ist tatsächlich die Frage. Es gab ja Signale nach dem Motto, wir werden dir vergeben, Margot Kiesmann, du hast Reue gezeigt, du hast die Verantwortung übernommen. Die eigentliche Frage ist, kann sie sich das eigentlich selbst verzeihen? Und da bin ich mir nicht sicher.
Solche Positionen, wie Sie sie gerade genannt haben, sind natürlich auch für ein Gremium, das im 21. Jahrhundert operiert, auch ein bisschen schwerfällig und vielleicht auch fast tragisch. Lassen Sie mich zu meiner letzten Frage kommen. Die Botschaft von Frau Kiesmann oder das, was sie verkörpert hat, fasse ich mal in ein paar Worten zusammen. Offen und ehrlich war sie, ein tiefer Gottesglaube, Gott sogar ergeben, modern war sie und ein bisschen Anti-Establishment. Und gegen kapitalistische Exzesse. Sie war gegen den Krieg. Das ist, Herr Bauer-Ochse, das absolute Maximalprogramm, lässt sich aber natürlich schwer mit unserem alltäglichen Leben im Einklang bringen. Liegt vielleicht auch gerade darin der Reiz auch für die Anhängerschaft von Frau Kiesmann, dass man so eine Ideal, fast eine Lichtgestalt hat.
Ganz exakt, das ist genau richtig. Ich würde nur sagen, das ist eben nicht gespielt bei ihr. Es ist tatsächlich, sie ist in dieser Kombination der vielen Qualitäten durchaus eine Ausnahmefigur, würde ich sagen, auch wenn ich so sonst das kirchliche Personal angucke. Und das macht einen Riesenreiz aus, eine Riesenfaszination, aber gerade auch in der Distanz. Das fand ich sehr interessant. Alle haben immer gesagt, sie muss doch das moralische Vorbild bleiben. Und wenn sie dann eben alkoholisiert über die Ampel fährt, dann ist Schluss. Sie muss ein Vorbild bleiben, aber in der Distanz. Ob alle, die das von ihr einfordern, selbst so leben wollten, wage ich zu bezweifeln.
Lothar Bauer-Ochse von der hr-Kirchenredaktion. hr2 Kultur der Tag. Rücktritte prominenter Persönlichkeiten, vor allem wenn sie aus der Politik oder gar den Religionsvereinigungen kommen, werden in der Öffentlichkeit immer sehr beachtet. Oftmals spielen nämlich die Themen eine Rolle, die sonst eher weniger Beachtung finden. Zum Beispiel Glaube, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit. Das ist nicht nur heute so, sondern es zieht sich auch durch die Geschichte durch. Kaiser Karl V. dankte im Jahr 1555 aus persönlichen Gründen und aus freier Entscheidung ab. Grund? Amtsmüdigkeit. Er ging nach Spanien und verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem Kloster.
Ich fand die Christenheit zerstritten. Meine Reiche umgeben von feindlichen Nachbarn, deren ich mich zeitlebens zu erwehren gehabt habe. Ich war 9-mal in Deutschland, 6-mal in Spanien, 7-mal in Italien, 4-mal in Frankreich und kam 10-mal hierher nach Flandern. Ich war 2-mal in England und 2-mal in Afrika. Das sind 40 große Unternehmungen im Krieg und im Frieden. 8-mal habe ich das Mittelmeer durchquert, 3-mal den Ozean und bald wird es das 4. Mal sein, wenn ich nach Spanien gehe, um mir ein Grab zu suchen. Ich rüste mich zu meiner letzten Fahrt. Es schmerzt mich tief, dass ich den meinen nicht den Frieden hinterlasse, der stets mein letztes Ziel gewesen ist. Ich habe alles eingesetzt, Ruhe, Leben und die Mittel meiner Staaten. Jetzt versagen meine Kräfte, meine Gesundheit ist zerstört. Schon vor der letzten Fahrt ins Reich habe ich mich am Ende gefühlt. Aber die unendlichen Sorgen und Unruhen in der Christenheit haben mich immer wieder angetrieben, alles aufs Spiel zu setzen, was ich habe. Nachdem es dem König von Frankreich und einigen Fürsten misslungen ist, mich gefangen zu nehmen, habe ich versucht, Metz für das Reich wiederzugewinnen, mitten im Winter. Kälte, Nässe und Schnee haben das Unternehmen zum Stehen gebracht. Es liegt in Gottes Hand, zu nehmen und zu geben. Ich danke Gott, dass er mir so oft geholfen hat. Nun aber fühle ich mich sterbensmüde. Nun will ich die Niederlande an meinen Sohn Philipp und das Reich an König Ferdinand geben.
Kaiser Karl V. Auch so kann man abdanken. HR2 Kultur der Tag. Schatten auf der Lichtgestalt. Kässmanns Flucht nach vorn. So unsere Sendung heute. Für die evangelische Kirche, sagt der Theologe Friedrich Schorlemmer, ist der Rücktritt von Frau Kässmann aus der EKD-Funktion und eben als Bischöfin ein herber Verlust für alle Christen in Deutschland. Was er damit meint, erklärte mir heute Nachmittag.
Margot Kässmann war eine charismatische Persönlichkeit mit einer, und das ist sie immer noch, mit einer großen Öffentlichkeitswirkung und in einer Form von persönlicher Integrität, die immer auch geerdet blieb. Sie hatte bis auf diesen Abend immer auch eine hohe innere Disziplin. Sie hatte eine große menschliche Sensibilität. Sie hat eine geistige Offenheit. Sie kann sich prägnant sprachlich ausdrücken und hat auch eine ganz große Portion Mut und Freimut. Also wo gibt's denn sowas nochmal, auch in der Politik? Es ist einfach eine außerordentliche Persönlichkeit in unserer Zeit. Und es ist wirklich ein herber Verlust.
Herr Schorlemmer, wir wissen natürlich nicht, wie es innerhalb des EKD-Rates zugeht, aber wir hoffen mal, dass Sie möglicherweise schon mal einen Einblick hatten. Wie darf man sich zum Beispiel eine Telefonkonferenz der EKD-Ratsspitze in Sachen Frau Kässmann vorstellen? Wird da offen diskutiert oder gibt es da auch Manipulationen und Machtspiele wie in anderen Apparaten, die so viele Mitglieder haben?
Der Rat der EKD besteht aus Menschen. Und das sind auch ein paar Leute dabei, die haben auch was Bergmesserisches, gibt es auch sicher, und urteilen relativ formal, ja, das geht eigentlich nicht, und so eine Frau, die so etwas tut, kann gar nicht. Ich finde es im Ergebnis großartig, dass der Rat sich entschlossen hat, sie nicht fallen zu lassen und sie nicht zu drängen, sondern ihr die Freiheit zu lassen. Und das ist gut. Sie ist nicht unter Druck gegangen, sondern aus freiem Entschluss. Das passt zu ihr. Was da am Samstagabend passiert ist, das passt nicht zu ihr. Aber dass sie jetzt aus freien Stücken zurückgetreten ist, also das ist stimmig. Das stimmt richtig zu ihr. Dennoch macht es viele, auch mich, sehr traurig.
Aber im Rat mussten einige über ihren Schatten springen, meinen
Sie? Das mussten sie und manche haben sich jetzt auch danach schon geäußert. Ich will darauf nicht näher eingehen. Aber jedenfalls, ich finde, es gibt auch Menschen, die einer Frau so etwas neiden, dass sie so eine hohe Publizität hatte. Und nicht nur dies, sondern über die Grenzen der Kirche, der evangelischen oder Kirchen hinaus, eine große Anziehungskraft. Sie konnte das Evangelium auf eine unvergleichlich gute Weise vermitteln. Sie war auch ganz substanziell, sie war nie populistisch, finde ich. Ja, sagen wir eine Debatte um die 10 größten Persönlichkeiten Deutschlands oder in ihrer großartigen Predigt, wenn man sie insgesamt sich anguckt, die sie in Dresden in der Frauenkirche gehalten hat.
Herr Schorlemmer, Sie haben sich selbst niemals vor scharfen Debatten gedrückt. Sie sind auch niemals scheu gewesen, auch Kritik einzustecken. Trotzdem weisen Sie darauf hin, dass Frau Kässmann den Gegenwind und auch die Polemiken durchaus schwer ausgehalten hat. Musste sie das nicht wissen, bevor sie in die Spitzenposition reinging? Denn schließlich hat sie auch selber Kontroversen initiiert.
Ja. Was heißt, musste sie wissen? Ist sie nicht, hat sie auch ein Recht auf Privatheit? Und an dem Abend es ist zu einem Aussetzer gekommen, den sie sich nicht verzeihen kann.
Das meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel, wer ganz offen dann sagt, der Krieg in Afghanistan ist nicht richtig. Damit geht man in eine öffentliche Debatte rein, die ist kontrovers.
Sie hat ja Gegenwind auch ausgehalten, weil sie letztlich als Person unangreifbar war. Wenn sie jetzt sich äußern würde, sehr deutlich etwa zu den Plänen von Herrn Westerwelle, den Sozialstaat, wie er sagt, umzubauen, was heißt, ihn abzubauen, man würde ihr immer vorwerfen, die soll mal nicht reden. Also die fährt mit einem VW Phaeton und so und dann ist sie besoffen und so. Oder dann, wissen Sie, wenn ich das über mich lese, wie gestern in der Zeitung, Halleluja, ja. Und wenn man die Sensibilität hat, die sie hat, bei aller inneren Stärke, oder wenn dann geschrieben wird, etwa Wasser predigen, Wein trinken, Gas geben, das knallt einem so richtig in den Bauch dann und das hält man nicht aus.
Da tat sich auch Frau Kessmann schwer.
Da tut sich jeder schwer. Das kann nur jeder einer beurteilen, der das mal abgekriegt hat. Ich habe sowas auch schon öfter mal abgekriegt. Und ich kann nur sagen, Sie glauben gar nicht, wie Worte wie Messer stechen können und bleiben dann drin hängen. Das hat eine der großen Lyrikerinnen, Frau Domi, in einem Gedicht unaufhaltsam auch zur Sprache gebracht. Und sie hat das in der Debatte um den Irakkrieg, hat man ihr vorgeworfen, dass sie irgendwelche sehr naiv sei und keine Ahnung hätte oder in fremden Gebieten stand in Zeitungen, wildern würde und so. Dabei hat sie sich das sehr, sehr genau überlegt und ich finde ihre Aussage auch zutreffend, wenn man sie nicht auf einen Satz verkürzt.
Herr Schaulemer, Sie hatten aber auch noch gesagt, Frau Kessmanns Rücktritt gibt ihr mehr Freiheit. Warum konnte sie diese Freiheit nicht in der EKD in der Position wahrnehmen? Geht es da so strikt zu?
Nein, das glaube ich war eine Frage, die sie selbst und ihre Integrität betrifft. Sie wollte vor sich gerade stehen können und sie ist nicht von der EKD abgewatscht worden.
Der Theologe Friedrich Schaulemer, HR2 Kultur der Tag. Rücktritte, wir haben es gerade erfahren, rütteln oft an unserem Alltag, der eher wenig Platz lässt für die großen und hehren Gedanken. Gleichzeitig stellen wir fest, der Umgang mit Rücktritten oder besonderen Verlautbarungen eher persönlicher Natur kann unterschiedlich gehandhabt werden. Die Flucht nach vorne ist eine Methode. Hier drei Beispiele von meinem Kollegen Oliver Glab.
So fluchtartig ist wohl noch kein Minister und Parteichef aus dem Amt geeilt wie am 11. März 1999 Oskar Lafontaine. Von einer Mitarbeiterin ließ er seinem Dienstvorgesetzten und Parteifreund Bundeskanzler Gerhard Schröder ein paar dürre Zeilen überbringen. Er erklärte darin seinen Rücktritt als Bundesfinanzminister und war danach weder persönlich noch telefonisch zu erreichen. Eine Flucht, ohne Zweifel. Aber eindeutig eine Flucht nach vorn, weil außer Lafontaine selbst bis dahin noch keiner auf die Idee gekommen war, dass er zurücktreten sollte. Und weil diese Flucht zugleich ein Frontalangriff war, und zwar auf Gerhard Schröder, über den Lafontaine bereits Jahre zuvor gesagt hatte, dass er mit ihm zusammen keine personelle Konstellation bilden könne. Dass sie inzwischen auch eine Zeit lang Bündnispartner gewesen waren, dass sie einander scheinbar kumpelhaft auf die Schultern geklopft und behauptet hatten, es passe kein Blatt Papier zwischen sie, all das war wohl nur ein Intermezzo gewesen. Denn zwei Tage nach seiner Flucht, auch vom Amt des Parteichefs, erklärte Lafontaine:
Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Mannschaftsspiel verlangt, dass man Rücksicht aufeinander nimmt und dass man auch zueinander steht, auch in der Öffentlichkeit. Und dass Teamgeist die Regierungsarbeit bestimmt.
Aber so war es in der Tat nicht gewesen. Stattdessen hatte sich Schröder ironisch über Lafontaines makroökonomische Weisheiten verbreitet, während Lafontaine sich über den Automann Schröder lustig gemacht hatte. So richtig zum Scherzen war aber offenbar keinem der beiden zumute gewesen. Lafontaine beklagte sich über Indiskretionen aus dem Regierungsapparat, die zu seinen Lasten gingen, und darüber, dass Schröder nicht zur Teamarbeit fähig sei. Wobei so mancher Minister im Saarland Ähnliches wohl auch über Lafontaine hätte sagen können. Und genau darin lag anscheinend das Problem. Es sei ein in der westlichen demokratischen Welt einmaliger Versuch, dass der Vorsitzende der größeren Regierungspartei im Kabinett dem Regierungschef aus derselben Partei untergeordnet sei, hatte Lafontaine gesagt. Und als dieser Versuch erwartungsgemäß scheiterte, da wollte Oskar wenigstens selbst das Gesetz des Handelns in der Hand behalten. Das Gleiche galt zwei Jahre später auch für Klaus Wowereit, seit 1999 SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus und nun auf dem Sprung, regierender Bürgermeister zu werden. In den Tagen, bevor es damit ernst wurde, berichtete die Frankfurter Rundschau beiläufig über eine ebenso beiläufige Äußerung Wowereits in einer SPD-Fraktionssitzung. Damit ihr es wisst, ich bin schwul, so die Äußerung, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber als die Bild-Zeitung beschloss, dieses Zitat aufzugreifen, trat Wowereit die Flucht nach vorne an und erklärte vor 300 Delegierten auf dem SPD-Sonderparteitag:
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Damit habe er einer Schlammschlacht entgehen wollen, sagte Wowereit. Als Deutschlands erster öffentlich bekennender schwuler Spitzenpolitiker durchbrach er eine alte Logik, die da lautete: Weil Schwulsein nicht gesellschaftsfähig ist, muss es verheimlicht werden. Und weil es verheimlicht werden muss, ist jeder Schwule damit erpressbar. Wowereit drehte den Spieß um und machte sich durch sein Bekenntnis unangreifbar. Ähnliches hatte wohl 6 Jahre später auch die hessische Kultusministerin Karin Wolf von der CDU im Sinn. Ihre Flucht nach vorn war noch gezielter als die von Wowereit, denn sie zog mit ihrer Lebensgefährtin gleich an die richtige Adresse, nämlich zum Sommerfest der Bild-Zeitung. Und die brachte am nächsten Tag als dicke Schlagzeile das Wolf-Zitat »Ich liebe eine Frau«. Dass die Bild ihre Geschichte gleich auf der Titelseite bringen würde, das habe sie nicht gewusst, behauptete später die Ministerin. Trotz der Veröffentlichung bleibe ihre neue Liebe allerdings Privatsache und damit sei das Thema für sie erledigt, so Karin Wolf. Die Opposition freilich witterte politische Gründe für das Coming-out. Die wegen ihrer Schulpolitik heftig umstrittene Kultusministerin habe sich auf diese Weise vor parteiinternen Angriffen schützen wollen. Denn nun, so hieß es aus den Reihen der Opposition, könne sie niemand attackieren, ohne zugleich als intoleranter Lesbenfeind dazustehen.
Wie gerade von Oliver Glab erfahren, geht die Öffentlichkeit wie auch exponierte Individuen sehr unterschiedlich mit Verfehlungen oder besonderen Erklärungen um. Ich begrüße jetzt Dr. Martin Hecht, Publizist und Politologe. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hecht, lebt es sich mit solchen Enthüllungen, mit solchen Wahrheiten, wenn sie einmal draußen sind, einfacher als mit der Heuchelei?
Wohl schon. Die Frage ist nur, wie freiwillig diese Flucht nach vorne passiert. Wir haben jetzt gerade eben viel gehört, dass diese Entscheidung von Margot Kessmann so furchtbar frei war und dass sie nicht gedrängt worden sei, sagte Herr Schorlemmer, will mir nicht ganz so scheinen. Im gleichen Statement hat er auch gesagt, wie stark dieser öffentliche Druck gewesen wäre. Den muss man leider auch immer dazu erwähnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie natürlich gewusst oder geahnt hat, welche mediale Hetzjagd auf sie zugekommen wäre. Und das hat bewusst oder unbewusst in die so freie Entscheidung hineingespielt. Mich hätte interessiert, wenn sie nicht zurückgetreten wäre, hätten sie dann auch so viele über ihr Verbleiben im Amt gefreut, wie sie jetzt bedauert haben, dass sie geht. Ich glaube also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke mir, ihre Gegner, wir müssen diese Hypothese mal durchspielen, die wären aufrichtig empört gewesen natürlich. Diese ganze Entrüstungsmaschine hätte wieder aufgeheult. Man hätte eine künstliche Aufregung geheuchelt, wie es ja im Ansatz auch schon jetzt vor ihrer Entscheidung in den Medien stand. Und dann wäre eine Schlammlawine auf sie herniedergegangen. Und das hat mit Sicherheit in ihren Entscheidungsprozess hineingespielt. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass mit Moral bei uns schon lange Politik gemacht wird und dass man in dieser ganzen Geschichte weiß, man sucht eine Stelle, wo man diesen Entrüstungshebel ansetzen kann. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man jemanden erledigen. Und ich glaube, vor diesem Mechanismus haben viele Betroffene heute Angst und deswegen fliehen sie nach vorne.
Mhm. Herr Hecht, auf die Rolle der Medien kommen wir auch in dieser Sendung später nochmal zu sprechen. Ich möchte Sie auf ein Beispiel ansprechen, zu dem haben Sie sich auch geäußert. Das ist das Beispiel Frau Ypsilanti von der SPD in Hessen. Wurde sie anders in der Öffentlichkeit, oder man muss das hypothetisch sagen, wäre sie anders in der Öffentlichkeit behandelt worden, und das ging ja da schon ziemlich herb zu, wäre sie ein Mann gewesen, gibt es so etwas wie den Frauenfaktor auch in diesen Mediengeschichten?
Also ich glaube auf jeden Fall, ich glaube, eine Frau werden in politischen Ämtern, wie auch jetzt vielleicht in so einem Bischofsamt, überhaupt in wichtigen Ämtern höhere moralische Ansprüche gestellt als ein Männer, in einem theologischen Amt, im Bischofsamt zumal erst recht. Das hat auch viel mit männlicher Selbstgerechtigkeit zu tun. Ich glaube, betrunken Auto zu fahren, manche, es gibt ja Männer, die das sogar, ich will nicht sagen geadelt hat, aber sie gewissermaßen vermenschlicht hat. Ich erinnere an Otto Wieshoy, ehemaligen Wirtschaftsminister unter Stoiber, der Jahre übrigens nach seiner Trunkenheitsfahrt mit Todesfolge den Bayerischen Verdienstorden umgehängt bekommen kam. Also es gibt immer ganz unterschiedliche Wege. Wenn Sie auf Andrea Ypsilanti verweisen, ich glaube, dass man sich Frauen in der Politik leichter entledigen kann, wenn man sie moralisch diskreditiert. Das ist der Unterschied. Frauen lassen sich leichter dämonisieren.
Frau Merkel?
Also kurz noch zu Ypsilanti. Ich glaube, diese Chimäre der machtgeilen, machtbesessenen, irrationalen, der Hexe letztendlich, die funktioniert eigentlich nur, um eine Frau zu stoppen. Einen Mann müssen sie anders zu Fall bringen. Und das ist so der Unterschied, der auch Ihre Frage beantwortet, was geschehen wäre, wenn Ypsilanti ein Mann gewesen wäre. Also ich glaube, Männern wird mehr verziehen, als Frauen verziehen wird vom öffentlichen Auge. Das hat auch mit einer Männerdominanz in Medien zu tun, in der Politik und so weiter. Da werden andere Maßstäbe angelegt, da bin ich mir ganz sicher. Bei Männern hält länger der Vorrat vor an Besonnenheit, an Vernunft, an Verantwortung, an all diesen Floskeln, die auch mal Dreck am Stecken überdecken. Bei einer Frau wird es schonungslos aufgedeckt und gilt sofort als Beweis für die indiskrete Form ihrer Amtsführung oder für die moralische Verwerflichkeit ihres Charakters insgesamt.
Herr Hecht, nun haben wir aber schon eine ganze Reihe an Beispielen, wo Frauen in Spitzenpositionen sind. Oder sagen Sie, dass Spitzenmanager, wie es Frau Kessmann war, überhaupt in so einer Funktion gar nicht authentisch sein können?
Ich glaube, es hat was mit dem Charisma zu tun, worüber vorher schon gesprochen wurde. Ich glaube, das Charisma, was sowohl Andrea Ypsilanti hat, als auch die Frau Kessmann, das ist natürlich ein weibliches Charisma, zumal das strahlt, das zieht Bewunderung an und es schafft aber natürlich auch Neid, wie bei jedem Charismatiker, weil sie andere in den Schatten gestellt fühlen, weil sie sich kleiner vorkommen. Ich glaube, in einer männerdominierten politischen oder auch Medienwelt ist das viel schwerer noch auszuhalten als dieser Aspekt, und ich glaube, dass das ein zusätzlicher Faktor ist, der Margot Kessmann jetzt zu schaffen gemacht hätte, wäre sie im Amt geblieben. Sie haben mich gefragt, wie authentisch man noch sein kann. Mhm. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift.
Ja, auch in so einer Spitzenposition, die Wahrhaftigkeit in so einer Position zu bewahren.
Ja, sagen wir mal so, bei Kessmann stellt sich die Frage ja nicht mehr, oder sie stellt sich nicht beim Rücktritt. Die Frage hätte sich gestellt, wenn sie weitergemacht hätte, wie authentisch hätte sie denn bleiben können?
Wenn wir den Umkehrschluss nehmen, dass man in einer Spitzenposition als Frau nicht authentisch sein kann,
also
würden Sie dem zustimmen?
In dieser Mediendemokratie können Sie überhaupt nicht mehr authentisch sein. Sie müssen immer klar sich im Klaren darüber sein, wie Sie nach außen wirken, Teil der medialen Inszenierung, wie Sie ankommen, wie Sie in die Öffentlichkeit hineinwirken. Die Öffentlichkeit ist scharf, sie ist schärfer als früher, sie ist emotionaler als früher. Der Online-Journalismus ist schneller. Man sticht viel schneller zu mit scharfen Worten und sie müssen natürlich aus Stahl sein, um das auszuhalten. Das sind Dinge, die dieser Authentizität eher widersprechen oder die Chance, dass jemand authentisch ist, kleiner machen. Und sie müssen sozusagen zwei sein. Sie müssen diese öffentliche Rolle beherrschen. Und wenn sie es dann schaffen, ihre authentische Position durch diesen Panzer, durch diese Hülle nach außen zu bringen und tatsächlich die Politik, das Programm, ihre Ethik als oder was auch immer sie in diesem Leben verwirklichen wollen, durchzudrücken, dann immer nur, wenn sie dieses Second Life ihrer Medienperson, wenn sie diese Rolle beherrschen. Und da stolpern viele drüber, weil der Bumerang, der oft zurückkommt, ob bei Ypsilanti oder bei Kessmann, dieser Schlag, diese Rache sozusagen, ich darf daran erinnern, bei Ypsilanti fiel der Satz zur Rache, Schätzchen, das wurde am Wahltag von der FAZ in einem Kommentar als Überschrift genommen, das müssen Sie sich mal vorstellen, zur Rache, Schätzchen, somit wurde diese Frau von einer seriösen Zeitung im Prinzip beschimpft mit solchem Kaliber, das müssen Sie wegstecken und Frau Kessmann musste ihre Sachen wegstecken und wenn Sie da nicht das Talent haben, sich zu schützen davor, dann sind Sie in dieser Welt fehl am Platz.
Das war Dr. Martin Hecht, Publizist und Politologe. Vielen Dank, Herr Hecht, und auf Wiederhören. Rücktritte, die Ankündigung derselben oder gar ein rascher und harter Schnitt, der einen von Amt und Funktion trennt, die Geschichte kennt das alles. Königin Christine von Schweden verabschiedete sich 1654. Grund, ihr Wunsch, persönlichen Neigungen nachzugehen, ging nach Rom und trat zum Katholizismus über.
In dieser Stunde, da ich bereit bin, meine Rolle zu beenden, um mich hinter die Bühne zurückzuziehen, kümmere ich mich wenig um Beifall. Ich weiß, dass die Rolle, die ich spiele, nicht nach den üblichen Regeln des Theaters gestaltet ist. Ich weiß, dass wenige es günstig beurteilen werden. Ich verachte die übrigen. In der großen Ruhe, die ich mir bereite, werde ich nie an sie denken. Ich habe die Erhaltung des Staates über jede andere Erwägung gestellt. Ich opferte freudig alles seinen Interessen. Ich besaß ohne Überheblichkeit, ich scheide mit Leichtigkeit. Was immer auch geschieht, ich bin glücklich, ja? Ich bin es mehr als irgendjemand und ich werde es immer sein. Und ich fürchte mich nicht vor der Vorsehung. Will sie meine Angelegenheiten bestimmen, so unterwerfe ich mich mit der Demut und Ergebung, die ich ihrem Willen schulde. Überlässt sie mir die Leitung, so werde ich einsetzen, was sie mir an Kräften und Einsicht in die Seele gelegt hat, um mich glücklich zu machen. Und ich werde es so lange sein, als ich überzeugt bin, dass ich nichts von den Menschen und nichts von Gott zu fürchten habe. Ich werde, was mir an Lebensdauer bleibt, verwenden, um mich mit diesem Gedanken vertraut zu machen, um meine Seele zu stärken, um vom Hafen aus die Leiden derjenigen zu verfolgen, die im Leben durch Stürme erschüttert werden, die man erduldet, weil man es unterließ, den Geist diesen Gedanken zuzuwenden.
Sich von der Bühne zurückzuziehen, kann, wie bei, gerade eben gehört, Christine von Schweden auch ein Zeichen der Stärke sein. HR2 Kultur der Tag. Bei der Betrachtung der sehr unterschiedlichen Möglichkeiten von persönlicher und gleich auch öffentlicher Deklaration, das brachte uns auf zwei Beispiele, die eher unter dem Motto »gut gemeint, aber schief gelaufen«. In den kommenden Fällen, Dirk Wagner berichtet darüber, ging es um Drogenkonsum mit weitreichenden Folgen, auch persönlicher Art. Beide Male stürzten PR-geprüfte Männer aus dem Himmel der so komfortablen und vielleicht gar selbstgerechten Position. Erinnern Sie sich?
Politik hat eine hohe Verantwortung für das Leben von Millionen Menschen und ich sehe nicht ein, warum Journalisten Politiker schonen sollen.
So kannte die Fernsehnation Michel Friedmann Anfang 2003. Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland und vor allem knallharter Gastgeber der Sendung Vorsicht Friedmann. Er ist angesehen und ebenso gefürchtet bei seinen Gästen, denn in seiner Gegenwart können sie sich eben nicht hinter den üblichen Worthülsen verstecken. Friedmanns Anspruch ist ein anderer.
Dass Seifenblasen, falls sie vorhanden sind, aufplatzen, dass Sein und Schein deutlich gegenübergestellt wird, dass die Politiker sich der strengen Anforderung dieser Sendung stellen.
Seine hohen moralischen Prinzipien und die Wirklichkeit kollidieren im Sommer 2003. Bei einer Durchsuchung werden bei Friedmann, Zitat, szenetypische Tütchen mit Spuren von Rauschgift gefunden. Nach einer Phase des Schweigens akzeptiert er schließlich eine Geldstrafe wegen des Besitzes von Kokain und er tritt die Flucht nach vorne an.
Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde alle öffentlichen gewählten Ämter, die ich bisher innehabe, jetzt zurückgeben.
Der Situation, der moralischen Zwickmühle, in der er sich nun befindet, ist sich Friedmann absolut bewusst. Mit einer ordentlichen Portion Pathos entschuldigt er sich, wirbt aber gleichzeitig um Verständnis.
Ich bitte Sie um eine zweite Chance.
Diese Chance bekommt er, wenn er auch nicht wieder an die alte Popularität anknüpfen kann. Friedmann arbeitet wieder als Publizist, moderiert eigene Fernsehsendungen, wird Mitglied in einem Aufsichtsrat und ist bis heute ein streitbarer und häufig geladener Gast in Talkshows. So eine Flucht nach vorne kann aber auch nach hinten losgehen, was ein anderer Fall beweist.
Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Hier ist sie, die größte Schlammschlacht aller Zeiten.
Christoph Daum, Trainer von Bayer 04 Leverkusen, gilt im Jahr 2000 längst als besonders charismatische und schillernde Figur der Bundesliga. Jetzt aber soll er richtig durchstarten.
Ich hatte einen Riesentraum, das war eben der Bundestrainerjob.
Kaum ist der Mann im Gespräch für den Posten, kommt Störfeuer aus dem Süden der Republik. Der Manager von Bayern München, Uli Hoeneß, hat seine Zweifel, ob Daum die nötige Seriosität mitbringt für das Amt des Bundestrainers.
Keineswegs habe ich behauptet, dass Herr Daum Drogen konsumiert.
Das wird aber in einer Zeitung so dargestellt. Die muss sich zwar später für den Artikel entschuldigen, aber das Gerücht ist in der Welt. Christoph Daum will es entkräften mit einer Haarprobe.
Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen.
Ganz Fußball-Deutschland rechnet mit einem eindeutigen Ergebnis. Das kommt auch, aber ganz anders, als Daum es sich vorgestellt hat. Die Haarprobe ist positiv.
Ich habe Kokain zu mir genommen. Ich muss auch ganz klar sagen, hier handelt es sich um gelegentliche Einnahmen im privaten Bereich.
Später präsentiert Daum noch eine zweite Haaranalyse, die ihn entlastet. Aber das nimmt schon keiner mehr ernst. Er verliert seine Stelle als Trainer von Bayer Leverkusen, genauso wie die Chance, Bundestrainer zu werden. Aber er behält seinen Humor.
Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh.
Manche sind entsetzt über dieses betont lockere Auftreten, bescheinigen Daum Realitätsverlust. Aber er kommt wieder auf die Beine. Noch nicht einmal ein halbes Jahr später wird er Trainer in Istanbul, danach in Wien. Er kehrt sogar in die Bundesliga zurück zum 1. FC Köln. Und er wechselt im vergangenen Jahr wieder zu Fenerbahce Istanbul. Dort gewinnt er sogar den renommierten türkischen Supercup. Nur Bundestrainer wird er wohl nicht mehr.
Dirk Wagner berichtete. Wer auch immer sich selbst fällt oder fast dazu gezwungen wird, von den Medien, dem aufgebauten öffentlichen Druck, durch Enthüllungen, unangenehm ist es allemal. Die Flucht nach vorn ist eine Option. HR2 Kultur der Tag. Anlässlich des Rücktritts von Margot Kessmann wollen wir herausfinden, welche zugrunde liegenden Muster es bei Rücktritten und Skandalen gibt. Mario Scala über die Dramaturgie öffentlicher Enthüllungen mit Folgen.
Der reinste, von keinerlei störenden Zutaten vernebelte Fall besteht in einer offensichtlichen und von niemandem bestrittenen Aktion. Jemand hat etwas getan. Keiner zweifelt. Nur Richterspruch und Strafmaß stehen noch aus. Doch Idealfälle sind nicht die Regel. Meistens trüben Unklarheiten, Zweifel oder unterschiedliche Positionen den Blick. Das beginnt bereits bei der Frage, ob wirklich etwas passiert ist. Die Tat kann zuerst in der Gestalt eines Verdachtes das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Nimmt der neue Bundestrainer Christoph Daum nun Kokain oder nicht? Dicht benachbart ist der Fall, dass etwas geschehen ist, da aber noch weiterer Klärungsbedarf besteht. Wie etwa im Falle des Ministerpräsidenten Althaus und seinem Skiunfall. Die genauen Umstände liegen noch im Dunkeln. Noch ist Raum für Spekulationen. Anders hingegen verhält es sich, wenn die Sache klar ist, über die Interpretation aber noch gestritten wird. Ein für alle Zeiten unerreichbares Muster und Vorbild dürfte hier Bill Clinton sein und seine sophistischen Darlegungen zu der Frage, was denn nun genau unter Sex zu verstehen sei. In dieser Eröffnungsphase ist das Urteil über die Schwere des Falles noch nicht gesprochen. Es könnten noch weitere Protagonisten auftreten oder neue Informationen bekannt werden. Die Grundkonstellation schält sich heraus und es muss sich entscheiden, ob die Verwendung des Wortes Rücktritt angemessen oder überzogen ist. Phase 2 enthält die Entfaltung des Konfliktes. Die Positionen liegen klar und es kommt jetzt darauf an, Bundesgenossen zu gewinnen und die eigenen Reihen zu stärken. Natürlich wird auch hin und wieder das Stück Einer gegen alle aufgeführt. Helmut Kohl etwa war ein großer Anhänger dieser Inszenierung. Als er sich wegen Falschaussage zu verantworten hatte oder später sich schlichtweg weigerte, Spendernamen zu nennen, obwohl das Gesetz dieses eindeutig vorschreibt. Diese Variante allerdings enthält wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Die Fronten verhärten sich bei gleicher Konstellation. Phase 2 und 3 sind kohlmäßig identisch. Interessanter wird es im Falle der Zuspitzung. Wenn Rücktrittsforderungen sich häufen und vor allem nicht mehr nur vom politischen Gegner vorgetragen werden, sondern aus den eigenen Reihen kommen. Jetzt muss sich der Täter entscheiden. Ist es aussichtsreicher, Reue zu zeigen und Asche auf das Haupt zu häufen, oder sollte eher auf Steherqualitäten gesetzt werden? Im Falle von Meineid oder Vetternwirtschaft ist die Bekundung von Reue wenig aussichtsreich. Es tut mir leid, dass ich bestechlich war. Das funktioniert nicht. Da hilft nur relativieren, Schuld abwälzen und wenn es noch geht, das Bauernopfer. Reue geht nur, wenn es dabei richtig menschelt. Setzt der oder die Betroffene hingegen auf Steherqualitäten, wird damit signalisiert, mit dem Makel der Tat kann ich leben. Besser als der Verlust des Amtes. In Phase 3 liegen alle Fakten auf dem Tisch und die Fronten sind klar. Der öffentliche Druck hat zugenommen, der politische Gegner hat sich eingeschossen. Jetzt werden persönliche Eigenschaften entscheidend. Björn Engholm zum Beispiel war ein sensibler Mensch. So etwas ist schlecht für die politische Laufbahn und folglich war sie schnell zu Ende. Starrsinn und Unbelehrbarkeit hingegen werden jetzt belohnt. Genauso ein geschicktes Timing. Das Gefühl dafür, wann ein Abtauchen, wann Präsenz, vielleicht ein Talkshow-Auftritt nötig ist. Die Wahl guter Medienberater macht sich in Phase 3 bezahlt. In dieser Phase wird das Image des oder der Betroffenen endgültig festgelegt. Wer Schwäche oder auch nur Nachdenklichkeit zeigt, sollte seine Energien für einen guten Abgang investieren und kann sich um eine möglichst freundliche Bewertung in den Geschichtsbüchern bewerben. Wer hingegen dem Druck trotzt und nicht wankt, wird zum Prellbock, an dem alles abprallt, was kommt. Tendenz Politpanzer.
Mario Scala. Wenn die dritte Phase oder wie in diesem Fall vielleicht der dritte Akt, wie im Drama, die Auflösung möglicherweise die Katastrophe ist, dann hat Frau Kessmann gerade ihre hinter sich. Ich begrüße jetzt Dr. Steffen Burkhardt, Medienwissenschaftler an der Universität in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal.
Herr Burkhardt, es gibt, auch das zeigt sich im Entstehungsprozess des Rücktritts von Frau Kessmann aus allen Funktionen, eine gewisse Dramaturgie, die auf sehr ähnliche und andere Ereignisse anwendbar ist. Stimmen Sie dem zu?
Absolut. Die Dramaturgie im Fall Käßmann, Sie haben es gerade sehr treffend formuliert, ist die, dass Frau Käßmann der fünften und sechsten Phase des Skandals zuvor gekommen ist, nämlich der Phase, in der noch mehr dreckige Fakten breitgetreten werden und der Phase der Rehabilitation. Sie hat sozusagen die vierte Phase des Skandals übersprungen, die Phase, die besonders schmutzig wird, und wir hoffen für sie, dass sie sich möglichst schnell wieder rehabilitieren kann.
Fast allen Berichten über den Käßmann-Rücktritt unterlag, so habe ich das beobachtet, eine hohe Ernsthaftigkeit. Anders als bei anderen Rücktritten und Kritiken an angeblichen oder tatsächlichen Verfehlungen. Ist das etwas, was ganz besonders auf diesen Punkt in dieser Affäre zutrifft? Es geht auch um Religion?
Absolut. In Skandalen hat man ja eine Mischung aus Tragödie und Komödie. Die Helden, die göttlichen Gestalten, die wir da erleben, fallen, stürzen tief und man muss künstlich eine Fallhöhe aufbauen, damit man sich als Medium noch mehr am Sturz ergötzen kann und das Publikum auch auf seine Kosten kommt. In dem Fall, den wir hier gerade erlebt haben, sehen wir ganz besonders das Mediengetön, die unterschiedlichen Beobachter, die sich hier einmischen und die nicht immer relativieren und nicht immer das tun, was sie machen, nämlich neutral beschreiben.
Also da sagen Sie auch schon, da haben die Medien auch eine Verantwortung zu tragen, wie das Ganze berichtet wird.
Die Medien haben eine sehr große Verantwortung. Skandale, so wie wir sie heute erleben, sind nicht Skandale, die organisch entstehen, wie das historische Skandale sind, sondern es sind Skandale, die medial induziert sind, sprich von Medien gemacht. Wir erfahren über die Medien von Frau Käßmanns Verhalten, wir erfahren über die Medien von Herrn Daum oder von Herrn Friedmann, und ohne die Medien wären diese Skandale nicht denkbar. Journalisten sind dabei die Skandalisierer, und die Aufgabe von den Medienjournalisten, die hier besonders gefragt sind, sind dann das, was sie in dieser Sendung zum Beispiel machen, zu reflektieren, wo befinden wir uns denn eigentlich?
Aber ist es denn nicht so, dass man im Fall Käßmann auch sagen kann, das ist ja eigentlich noch alles sehr moderat, was dort veröffentlicht wurde? Wir kennen andere Beispiele aus auch der Geschichte der Bundesrepublik.
Wir kennen vor allem aus den 70er, 80er Jahren, bevor die Medien sozusagen sich stärker auch mit der eigenen Ethik auseinandergesetzt haben, ganz gravierende Skandale. Ich denke mal an die Affäre Kiesling, wo sehr gravierend ins Privatleben eingegriffen wurde von Leuten, die sich vorher nicht medial expositioniert haben. Also sprich, die zur Schaustellung von Frau Käßmann in den letzten Jahren, auch mit ihrem Privatleben in den Medien, ist sozusagen die Vorlage dafür, dass diese Form der medialen Thematisierung ihres privaten Vergehens, des Alkoholmissbrauchs hinterm Steuer, möglich war.
Ist denn das, was wir nochmal, Frau Käßmann, was wir an Indizien gehört haben, zum Beispiel die Formulierung des EKD-Rats, Frau Käßmann soll sich selbst entscheiden, lässt das nicht durchaus auch viel Raum für Konspiration offen? Und ich meine zumindest auch so etwas in den Medien gelesen zu haben. Und dass so ein bisschen das nach dem Motto gehandelt wird, naja, lass sie mal machen, also von dem Motto des EKD-Rates, sie wird mit ihrem Anspruch sowieso scheitern. Ist denn da nicht auch so ein bisschen drin, dass man sagt, naja, wir hauen das jetzt mal in die Medien rein, mal gucken, was passiert, und eigentlich haben wir ja so ein bisschen die Deckung auch von ambivalenten Verhaltensweisen aus dem EKD-Rat selber. Spiegeln da die Medien nicht genau das wider?
Das ist das Spannende an Medienskandalen. Medienskandale, deswegen bezeichne ich sie in meinem Buch als publizistische Brandsätze, werden sozusagen in den Raum geworfen. Es werden Vorwürfe in den Raum geworfen. Und je nachdem, wie nährbar der Boden ist, auf den sie treffen, kann es dann zu Entflammungen kommen. Und in diesem Fall, wo Religion im Spiel ist, zündelt es sich natürlich besonders gut. Das hat übrigens auch mit der Geschichte des Skandals zu tun. Skandale sind ursprünglich ein sehr religiöses Konzept, was vor über 2000 Jahren in den christlichen Urgemeinden eine große Rolle gespielt hat. Skandale sind sozusagen die Achse des Bösen, frühchristlicher Natur. Sie bezeichnen alles, was von Gott wegführt, auf den falschen Weg führt. Und die Religion als Moralwächter in Gesellschaften über viele Jahrhunderte, heutzutage haben wir ja ein Zeitalter der Aufklärung, wo die Rolle der Religion nicht mehr ganz so stark ist, sprich die Vernunft über die Ideologie überwiegt. Diese Religionen, die behaupten von sich, wir dürfen definieren, was moralisch richtig und was falsch ist, sind natürlich besonders angreifbar, wenn es dann zu Vergehen kommt.
Und die Medien sind die Lautsprecher da drin.
Die Medien sind diejenigen, die die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, was in den Religionen und auch bei anderen Leuten oder anderen Berufsgruppen falsch läuft.
Aber zum Beispiel haben die Medien natürlich auch eine Funktion, solche Skandale aufzudecken. Das muss man ja auch nicht dabei vergessen. Nehmen wir mal das Beispiel Richard Nixon. Ohne die Washington Post wäre der Mann nochmal eine zusätzliche Amtsperiode dort geblieben, wo er war, nämlich US-Präsident Anfang der 70er.
Ja, und wir erleben auch, wenn wir mal weggehen von den politischen Skandalen wieder zu den privaten Skandalen, dass diese Skandale genauso wichtig sind für die öffentliche Meinungsbildung. Also eine Frau Käßmann, wenn sie betrunken hinterm Steuer sitzt, hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, das zu erfahren, wenn Frau Käßmann sich bislang als verantwortliche Mutter und Person des öffentlichen Lebens präsentiert hat. Denn es wirft ja doch sozusagen ein ambivalentes Bild auf die Kirche und auf die Religion. Was nicht heißt, dass Frau Käßmann deswegen zurücktreten musste. Das war ihre persönliche Entscheidung.
Wenn die Messlatte Integrität sehr hochgelegt ist, gibt es dann die Neigung, bestimmte mediale Tendenzen, spezifische moralische Verhaltensweisen in ihrer Bedeutung nochmal zu erhöhen und sie möglicherweise auch zum Maßstab zu machen?
Diese Tendenzen gibt es absolut. Das können Sie in allen Skandalen beobachten. Sie haben vorhin den Friedmann-Skandal angesprochen. Da gab es den berühmten Titel vom Stern, der Moralist am Pranger. In einer moralinsauren Soße wurde daher Friedmann geköchelt. Im Übrigen gibt es eine sehr interessante Rollenaufteilung zwischen den Boulevardmedien und den sogenannten seriösen nachrichtlichen Medien. Die nachrichtlichen Medien konzentrieren sich vor allem auf die Politisierung des skandalisierten Ereignisses und die privaten Medien auf die Boulevardmedien auf die private Tragödie. Also man sieht das jetzt auch in den aktuellen Skandalen sehr gut, dass die Boulevardmedien hier die private Seite beleuchten und die Nachrichtenmedien die politische Relevanz des Ereignisses berichten. Besonders problematisch ist das bei skandalisierbaren Ereignissen wie den Missbräuchen in der katholischen Kirche, über die im Moment berichtet wird. Da fehlen die privaten Aspekte. Die Opfer sind geschützt per Presserecht. Und man kann darüber nicht so berichten, wie man das in anderen Ländern kann. Deswegen sind das auch nicht so große Skandale wie der Käßmann-Skandal im Moment.
Das war Dr. Steffen Burkhardt, Medienwissenschaftler aus Hamburg. Vielen Dank, Herr Burkhardt, und auf Wiederhören. Abdanken, Abtreten, Rücktritte. Hier unser letztes Beispiel. König Edward VIII. Von Großbritannien und Nordirland dankte 1936 ab. Der Grund: Heirat mit der bürgerlichen und mehrfach geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson. Er ging als Herzog von Windsor mit Miss Simpson nach Frankreich ins Exil.
Ihr alle kennt die Gründe, die mich gezwungen haben, auf den Thron zu verzichten. Aber ich möchte euch begreiflich machen, dass ich bei meinem Entschluss weder das Land noch das Reich vergessen habe, dem ich als Prinz von Wales und dann als König 25 Jahre lang zu dienen versuchte. Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es mir unmöglich war, die schwere Bürde der Verantwortung auf mich zu nehmen und meine Pflichten als König, so wie ich wollte, zu erfüllen, ohne die Hilfe und die Unterstützung der Frau, die ich liebe. Und ihr sollt auch wissen, dass die von mir getroffene Entscheidung ganz allein von mir abhing. Diese Angelegenheit konnte nur ich für mich entscheiden. Die andere Person, die am nächsten betroffen ist, hat bis zum Äußersten versucht, mich zu einem anderen Weg zu überreden. Ich habe diese ernsteste Entscheidung meines Lebens nur unter dem einzigen Gesichtspunkt getroffen, was schließlich für alle das Beste sei. Es hat meinen Entschluss wesentlich erleichtert, sicher zu wissen, dass mein Bruder mit seiner langen Übung in den öffentlichen Angelegenheiten des Landes und mit seinen hervorragenden Eigenschaften imstande sein wird, meine Aufgabe ohne Unterbrechung und ohne Nachteil für Leben und Gedeihen des Reiches fortzuführen. Und auf ihm ruht ein Segen ohnegleichen, dessen sich so viele von euch erfreuen können und der mir nicht zuteil geworden ist. Ein glückliches Heim mit Weib und Kindern. Ich ziehe mich jetzt völlig von den öffentlichen Dingen zurück und lege meine Bürde nieder. Es mag eine Weile vergehen, ehe ich wieder in mein Heimatland zurückkehre, aber ich werde immer das Glück des britischen Volkes und Reiches mit tiefer Anteilnahme verfolgen. Und wenn ich vielleicht künftig irgendwann in persönlicher Mission seiner Majestät dienlich sein kann, wird es an mir nicht fehlen.
Edward VIII. Abgedankt. In Frankreich war er dann. Margot Kessmann ist als Chefin der EKD zurückgetreten. Bis heute ist nur deutlich. Erstens, dass eine Frau in dieser Position als Novum gehandelt wurde, verweist doch auf sehr veraltete Strukturen der evangelischen Kirche. Zweitens, wie freiwillig der Rücktritt wirklich war, wer und ob überhaupt hier andere Kräfte und Ereignisse eine Rolle spielten, das wird man erst später herausfinden. Und schließlich, wie man auch immer zu Frau Kessmann stand und steht, irgendwie ist es schade, dass eine unorthodoxe Denkerin nicht mehr auf der Stelle ist. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal und tschüss.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.